Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze, @SvenGZ bei Twitter, das solltet ihr vielleicht schon wissen. Ja, und heute ist viel passiert, wir haben einen neuen Trainer, Bernd Hollerbach heißt er. Und um der ganzen Diskussion mal so ein bisschen die Schärfe zu nehmen, habe ich mir zwei Gäste von außerhalb reingeholt. Beim einen könnte man wirklich sagen, es ist der Nachfolger von Bernd Hollerbach. Zumindest war er das schon mal. Und zwar müsste das im Jahr 1995 gewesen sein. Die Rede ist von Michel Mazzingo-Dinsey, @Mazzingo-Dinsey bei Twitter. Moin, Michel.
Ich grüße dich. Hallo.
Und zum anderen habe ich mir ein Urgestein rausgesucht. Ich wurde ja neulich beim HSV Live als Urgestein der HSV-Podcaster bezeichnet. Er ist das Urgestein beim Kicker. Es ist Frank Lucem, @Frankie1960 bei Twitter. Moin, Frank.
Hi, morgen.
Ja. Morgen? Ja, moin, sagt er. Also hier, wir sind ja im Hamburger Bereich, im Norddeutschen. Hier gibt das immer Moin, auch wenn es hier schon wieder dunkel ist. Michel. Du hast gerade noch erzählt, du hast mal 2 Wochen zusammen noch mit Bernd Hollerbach trainiert und dann hast du ihn verjagt, er ist gegangen, weil du so gut warst, ist er ja damals der Kaiserslautern gegangen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, so ungefähr kann man es sagen. Nein, aber ich habe ja beim VfB Stuttgart gespielt, für mich ging es da leider nicht mehr weiter. Fringer hatte sich dann anders entschieden und da war natürlich mein Glück, dass ich zum FC St. Pauli kommen durfte. Hatte dann auch vorgespielt, wenn man es so will, Freundschaftsspiel und halt auch mit dem Holler zusammen trainiert. Und er ist dann ja weitergezogen nach Kaiserslautern und ich durfte dann die Position einnehmen. Und um mir selber ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren, habe ich das ganz ordentlich auch gemacht in der Saison.
Ich bin ja auch in dem Alter, ich kann mich noch dran erinnern und ja, das hast du ordentlich gemacht.
Danke.
Frank. Hast du schon irgendwelche Berührungspunkte mit Bernd Hollerbach gehabt oder hast du persönlich noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt?
Nee, hat sich nie ergeben über die Jahre. Wahrscheinlich nach dem Spiel irgendwie mal unterhalten. Das Einzige, was bei mir immer hängen geblieben ist, fix hängen geblieben ist, dass er ein Metzgersohn ist. Und das finde ich immer schön, wenn einer Metzgersohn ist, der hat selten Hunger und ist immer gut versorgt und dementsprechend meistens gut gelaunt.
Das ist vielleicht auch ein Prädikat, was wir dem Bernd Hollerbach zuschreiben können. Bevor wir jetzt länger über den neuen Trainer reden, reden wir nochmal über die aktuelle Situation beim HSV, die ja zu diesem Trainerwechsel geführt hat. Michel, der HSV ist seit 4 Spielen jetzt wieder ohne Sieg. In diesem Jahr jetzt 2 Niederlagen, 0-3 Tore und nach vorne sah das teilweise ganz schön nach Armut aus. Sahst du dann noch eine andere Möglichkeit als Trainerwechsel oder kannst du diese Entscheidung nachvollziehen?
Ich glaube, wer das auch so auf Twitter ein bisschen verfolgt hat, relativ früh habe ich schon auch gesagt, ja, die Personalie Gisdol passte mir ja nicht so. Fragt mich warum, aber es war irgendwie so ein Bauchgefühl und dass er sich dann im Endeffekt doch so lange halten konnte, hat mich dann eben auch schon gewundert, aber klar, jetzt zum Schluss, wenn man dann eben auch immer diese Ankündigung auf der PK hört, ihr werdet dann schon sehen, was los ist und. Und wenn man dann eben die Leistungen dann auf dem Platz sieht, dann kann man eben schon sagen, also viel ist nicht nur dem Trainer, eben auch den Spielern nicht eingefallen. Und wenn man dann auch aufs Spiel oder auf die Spiele schaut, 15, 20 Minuten sah das dann ordentlich aus, aber es fehlen 70 Minuten und das sind dann immer die entscheidenden 70 Minuten. Und das gibt mir dann halt schon sehr zu denken.
Frank, wenn wir jetzt nochmal so von weit außen aus dem rheinischen Raum das betrachten, es waren natürlich jetzt in den letzten 17 Pflichtspielen gerade mal 9 Punkte von Gisdol. Das ist natürlich eine Bilanz, die man kaum vorzeigen kann. Ich glaube, über die Angebrachtheit dieses Trainerwechsels, da brauchen wir nicht viel zu sehr reden. Oder wie siehst du das?
Nee, das sehe ich genauso. Es geht wahrscheinlich eher um den Zeitpunkt. Ich habe bei meinem Kollegen Sebastian Wolf, den ich für einen sehr gut informierten Hamburger halte, gelesen, dass die Atmosphäre im Trainingslager bereits darauf schließen ließ, ja, dass da nicht mehr der richtige Zug drin war, dass die Rückrunde schließlich auch so begonnen hat, sprich dann eigentlich Bände. Da läuft's nicht, er hat keinen Plan B, die Spieler ziehen nicht mit, er holt Spieler zurück, die er eigentlich schon enteiert hat. Das alles hatte nichts mehr mit planvollem Arbeiten zu tun. Und es hat sich angedeutet, es war ein langer, schmerzhafter Prozess und das Ganze war dann wahrscheinlich folgerichtig, es jetzt zu machen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, man hätte es vor der Pause gemacht.
Wäre jetzt meine nächste Frage, Michel. Jetzt, nachdem zwei Spiele gespielt sind und dass wir jetzt schon diese zwei Niederlagen haben, mit einem neuen Trainer zu kommen, macht das ein bisschen unglücklich für den Holler, der da jetzt sonst gerne mal diese 14 Tage Vorbereitung gehabt hätte, um das Team richtig kennenzulernen. Kannst du trotzdem nachvollziehen, dass die Führung noch über den Winter an Gisdol festgehalten hat?
Es wundert mich sowieso immer wieder, also es ist ja nicht nur beim HSV so, es gab ja auch in der Vergangenheit viele Wechsel an Trainern, wo man sich dann auch fragt, jetzt hat man eine Pause oder Länderspielpause und dann geht man das doch noch mit durch und kurz danach wird dann der Trainer entlassen. Mhm. Ja, also es muss ja, oder es rumort ja dann eben schon ein bisschen länger in den Köpfen und klar kann man dann auch wieder sagen, man gibt dem Trainer dann eben nochmal ein, zwei Chancen, wenn er sie nutzt, ist es auch nur aufgehoben. Aber hier ist es in dem Fall so, also ich meine, im Ausdauerbereich kannst du jetzt nicht gerade großartig was machen. Ansonsten ja, ist es dann schon sehr unglücklich. Und wenn man dann auch so die ganzen Kommentare liest, ist es dann auch, wo man dann auch wieder denkt, also viele geben dann auch jetzt gerade in der Situation im Holler ja gar keine Chance und kloppen dann eben auch noch mit oben drauf. Klar ist man enttäuscht, aber es ist ein absoluter Fachmann. Und ich glaube nicht, dass man da dann immer gleich den Negativen rausholen muss, auch wenn es in Würzburg dann natürlich auch eine Rückrunde nicht geklappt hat bei ihm. Aber trotz alledem ist es ein absoluter Fachmann. Und ich glaube schon, dass er da Hebel in Bewegung setzen wird, die dann auch fruchten werden. Also das ist schon meine Meinung und denke, dass das dann eben auch wird.
Es hat ja diese Trainergeschichten haben beim HSV ja eine gute Tradition, beste Tradition. Wenn wir uns nur daran erinnern, dass Dietmar Beiersdorfer angefangen ist und an Mirko Slomka festgehalten hat, damals ihn nach drei Spieltagen schon entlassen hat. Frank, wie ernst nimmt man als außenstehender Reporter den HSV noch und seine wechselnden Führungen und Trainer? Ist das schon so mehr ein Running Gag oder denkt man nur noch, oh Gott, und tun wir euch schon leid?
Ja gut, es fällt schon zunehmend schwerer mit den Jahren, das ist ganz klar. Ich habe das damals auch mal live miterlebt, weil ich mit dem Oliver Kreuzer ganz gut, nicht befreundet, aber bekannt bin. Und wir haben damals in einer Phase telefoniert, als er mir dann sagte, dass gerade irgendein Aufsichtsrat aus der Tiefgarage gefahren sei und irgendeinem Reporter was durchs offene Autofenster gesteckt hat. Und das waren dann so Dinge, ich kenne das ja aus Köln, bin ja da auch seit über 3 Jahrzehnten tätig, ja. Da war es ja auch mal ähnlich wild oder über viele Phasen ähnlich wild. So nimmt man den HSV schon wahr als Chaos-Club. Man hat dann den Herrn Kühne, der Retter und Wohltäter sein will, aber dann auch mit vielen Aussagen immer wieder das Fundament ja angegriffen hat, wie mit so einem Presslufthammer quasi. Und das hat dem Verein über die Jahre viel zu viel Substanz auf allen Ebenen, in allen Bereichen gekostet. Und da kannst du Dino sein, wie du willst, da kannst du Traditionen haben, wie du willst. Das kriegst du dann irgendwann nicht mehr verpackt, wenn es an allen Ecken und Enden zieht und brennt und gezündelt wird. Und das ist summa summarum das, was der HSV jetzt erlebt.
Michel, nun ist ja gerade Heribert Bruchhagen und auch mit Jens Todt zusammen angetreten, um dem Verein so ein bisschen mehr Ruhe anzubieten oder Ruhe zu verpassen. Eine gewisse Gelassenheit, die er auch auszustrahlen vermag. Ist das nur in deinen Augen so ein bisschen Scheibenwischerei, die er da betreibt? Oder siehst du da schon grundlegend irgendwelche Verbesserungen beim HSV? Ich weiß, dass du nicht ganz so dicht dran bist, aber trotzdem aus deiner Sicht.
Naja, es ist schon sehr, sehr schwierig auch, das so natürlich jetzt zu beurteilen. Aber was halt auch immer auffällt, ist, egal in welcher Situation man da drüben steckt, es kommen immer irgendwelche Informationen raus. Also es gibt da ein paar Maulwürfe im Verein, die es einfach cool finden wahrscheinlich vorher, bevor man das dann eben auch wirklich kundtut, da schon einige Sachen Leuten zu stecken. Und ich glaube, viele hauen auch auf den Tott drauf, die wollen ihn weghaben. Heribert, seitdem er da ist, auch mit sehr, sehr viel Lobeshünde. Man braucht ja nur seine Vita sich anzugucken. Ein genialer Mensch, der es eben auch gezeigt hat in diesem Posten. Aber ich glaube, ihm sind da eben auch die Hände gebunden. Du hast mit dem Kühne jemanden im Hintergrund, du hast noch ganz andere im Hintergrund und jeder darf so seinen Senf dazu beitragen. Und das, glaube ich, das gestaltet die ganze Saison, der ganzen Situation auch ziemlich schwierig. Und ich glaube, dass man das auch erstmal probieren sollte mit Leuten. Also ich schätze Bernd Hofmann da sehr und ich hoffe, dass das dann eben auch alles dann auch so seinen Weg macht. Ich behaupte jetzt einfach auch mal, dass es mit dem Holler eben auch mit einem Punkt war, dass der Bernd das dann nachher auch macht, dass er dann eben auch Trainer wird, dass dann für den Verein dann eben auch wieder andere Wege einschlagen. Aber was dann eben auch noch auffällt, man ist ja so in der Vergangenheit oder damals noch Landesmeister, Pokalsieger und Ex-Spieler. Man redet ja nur noch über solche Sachen, aber man vergisst irgendwo, was ich nicht glaube, das würde ich auch nicht so behaupten, die aktuelle Situation. Und das Allerschlimmste ist, dass wir es jetzt eben schon 5 Jahre so sehen. Ja? Also es hat sich, wenn du es so willst, 5 Jahre nichts verändert. Und immer hast du Glück gehabt, dass du nicht runtergegangen bist. Zweimal so oder einmal sogar extrem viel Glück, um vielleicht dann doch mal einen Neuanfang zu starten. Klar kann man jetzt auch wieder sagen, ja, St. Pauli und aber die Tendenz geht einfach so in diese Richtung, dass der Verein vielleicht doch mal so einen Schritt in die zweite Liga machen muss.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu reden. Das ist natürlich jetzt sehr viel gewesen. Ich habe mir jetzt mal eine Sache rausgepickt, weil mich das eigentlich immer stört, aber ich möchte da auch den Frank nochmal mit einbeziehen. Michel sagt eben, ihr denkt ja immer noch an Europapokal und sonst was. Wer ist dieses ihr? Also ich bin ja nun komme mit sehr vielen Fans zusammen und auch mit den Reportern. Du hast Sebastian eben angesprochen, mit dem ich ja auch häufiger rede. Das sind ja alles geerdete Menschen, die ja auch irgendwo ein bisschen Sachverstand haben und auch wissen, dass wir mit Europa momentan, also außer geografisch, nicht allzu viel zu tun haben. Werden wir aber trotzdem auch bei euch im Rheinland immer noch so wahrgenommen, als ob wir die Großkotzigen sind, die immer noch von Europa träumen?
Nicht großkotzig, eher verklärend. Und da sind wir auch wieder beim 1. FC Köln, der hat ja ähnliche Probleme. Und die beiden, die können sich im Grunde genommen die Hand geben. Natürlich, der HSV ist nie abgestiegen, der 1. FC Köln schon 5-mal. Aber hier wie da haben wir diese großartige Vergangenheit, die beim HSV sogar noch großartiger war. Und das hat dann schon etwas Verklärendes. Und es hat vor allen Dingen, es vermittelt dieses Gefühl, wenn du mal 2, 3 Siege holst, wenn du mal nicht abgestiegen bist, wenn du zwischendurch mal wieder Siebter geworden bist, dann geht der Blick immer sofort nach oben, ohne dass man unten auf die Maische schaut, ohne auf das zu schauen, was entwickelt sich hier wirklich. Tritt wieder so eine Zufriedenheit ein oder ist diese Mannschaft mit diesem Trainer noch kompatibel? Wie verändert sich ein Trainer, wenn er auf einmal unerwarteten Erfolg hat? Erfolg ist ja hier auch in Anführungszeichen zu setzen in den vergangenen Jahren. Ich glaube, seit 2007, Hübstevens, hat kein Trainer hier mehr in Hamburg den Vertrag erfüllt. Alle sind vorzeitig gegangen. Also das hat alles nichts mehr mit dem Erfolg zu tun, wie er sein muss, nämlich aktuell. Das alles hat nur was mit dieser Verklärung zu tun, aufgrund der großen Vergangenheit. Ja. Und die wird immer wieder herausgeholt, wenn man halt mal ein paar Siege hat oder aber wenn es einem ganz dreckig geht, wie im Moment. Das ist ja auch, was ich überhaupt nicht verstehen kann, das ist ja wirklich wie ein Abziehbild. Ähnlich Lukas Podolski mit Jan Fieter ab. Ja, da soll ein Junge, der wird als Retter gesehen, hochstilisiert. So wirkt das auf jeden Fall auf die Entfernung. Der Junge ist 17, 18 Jahre alt, der baut gerade sein Abi. Der wird schon noch in einige Täler fallen. Und in Köln war das mit Lukas Podolski ebenso. Dem wurde dann ein Rucksack aufgepackt. Ja, es konnte überhaupt keiner tragen. Und das ist einfach nicht gut. Und das zeigt, dass sich diese Vereine komplett falsch entwickeln. Ein Verein, der sich gut entwickelt, braucht keinen Hoffnungsträger. Ja. Ja, der hat viele von denen. Und der HSV braucht immer wieder Hoffnungsträger und Führungsfiguren. Der hat keine Führung, aber er braucht Führungsfiguren. Es ist alles traurig, aber ist auch schwer zu erklären, weil es so komplex ist.
Vor allen Dingen,
aber von alledem gibt's was.
Und die Frage, die mich dabei immer bewegt, wer ist derjenige, der einem Fiete Arp diesen Rucksack aufpackt? Das sind natürlich, ihr lest jetzt in Rheinland die Pressemitteilung, aber es hat ja noch keiner vom HSV gesagt, weder die Kollegen noch der Trainer noch der Präsident oder der Sportchef, Fiete, du bist derjenige, der uns jetzt den Arsch rettet. Es ist ja, das kommt ja rein aus der Presse, natürlich Die Fans jubeln, wenn Fiete Arp ein Tor schießt oder wenn er aufläuft. Das ist vielleicht mir sogar schon, wenn ich da ich stehe auch in meiner Kurve, ist mir schon ein bisschen too much, muss ich auch sagen. Aber wir sind das doch nicht, die Fiete, die diesen Rucksack aufsetzt. Wer macht denn das, Michel, bist du das?
Nee, um Gottes Willen. Ich werde mich hüten, dass ich es wäre. Aber es ist ja der Gang des Prozesses. Ne? Wenn ein junger Spieler heutzutage 2 Tore schießt, dann bist du automatisch so in den Fokus und es drängt sich dann eben auch auf. Ja, der Junge ist eben unbekümmert und macht Sachen auf dem Platz, die man dann eben auch lange nicht gesehen hat. Und das ist ein schleichender Prozess. Jemand das jetzt anzuheften, kann man nicht, weil es einfach von allen Seiten irgendwie so kommt. Ja? Man hört ja immer irgendwo und da kommt dann eben der Fiete und kann jetzt eben auch das Ruder rumreißen. Es ging ja kurzzeitig. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Frankie zurückgehen.
Gerne.
Weil du ja sagtest, wenn sie dann 2-3 Siege dann auch haben. Erinnern wir uns an am Anfang der Saison 2 Siege und da war doch auch gleich schon wieder ein Umdenken. Von den letzten 4 Jahren das Negative zu 2 Siegen in dieser Saison und das ist jetzt der richtige Weg. Und da bin ich absolut konform mit dir, dass dann eben sofort wieder in diese alten Kamellen dann reingegangen wird und sagt, ja, jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg, um den HSV eben wieder dahin zu bringen, wo er dann eben auch hingehört. Und das ist das doch, was immer wieder dann eben auch gesagt wird.
Aber ja. Wer macht das? Wer ist das?
Das sind wir alle. Das sind wir alle. Das ist einfach so.
Das glaube ich auch.
Das ist doch kein HSV-spezifisches Problem. Das ist doch ganz Fußball-Deutschland, die das machen, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist aber auch so eine gewisse Atmosphäre, die um diese Vereine sich entwickelt hat über die Jahre und Jahrzehnte. Irgendein Ex-Internationaler wird schon gesagt haben, der HSV gehört in die Bundesliga, der darf nicht absteigen. Das wird schon irgendwo gefallen sein. Damit hat das dann
der HSV auch
gesagt, weil das vielleicht Manikal, Uli Stein, uns Uwe, wer auch immer gesagt hat. Nur Fakt ist, sowas muss man sich erarbeiten und zur Bundesliga gehört der am Ende auf Platz 15 steht oder die Relegation gewinnt. Alle anderen gehören nicht zur Bundesliga, weil sie es sich sportlich nicht erarbeitet haben. Und ich glaube, dass diese Atmosphäre, die um diese Vereine wabert, dass das da, wie stell dir das vor, wie Zeus, der die Blitze vom Himmel schießt. Und so ähnlich bricht das dann immer über diese Vereine hinein. Da kann auch ein Herbert Bruchhagen, der ja wirklich die Ruhe in Person ist. Normalerweise. Ja. Kann er auch nichts dran ändern. Weil es so ist. Ja.
Gut, dann habe ich jetzt nochmal einen in eigener Sache. Und zwar dürft ihr bei meinsportradio.de mal auf die Seite gehen und bei der Hörerbefragung mitmachen. Da könnt ihr nämlich unter anderem wählen, wer euer Lieblingspodcast und der Lieblingsmoderator ist. Ich hätte dann Tipp für euch, aber darauf kommt ihr selbst. Wir machen gleich weiter und wollen mal auf den Kader des HSV gucken. Bis gleich.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist noch Sven Schulze und bei mir sind Michel Dinsey und Frank Lusem. Und wir haben eben so ein bisschen über die Situation des HSV im Ganzen gesprochen. Und jetzt interessiert mich natürlich mal, wie wird meine beiden Gäste den Kader einschätzen. Frank, ist der HSV-Kader erstligatauglich?
Ja, ist schwer zu beantworten. Also wenn ich mir die Mannschaft anschaue, die am Samstagabend in einem der wichtigsten Spiele überhaupt auf dem Platz gestanden hat, dann würde ich sagen, nein, weil du an entscheidenden Stellen einfach nicht gut genug besetzt bist. Ja. Da spreche ich jetzt gar nicht vom Torwart, das war in Ordnung, aber das fängt schon bei Kyriakos Papadopoulos und Mergin Mahfrey an, die sich als Innenverteidiger nicht ergänzen, allerhöchstens in ihren Defiziten ergänzen. Beide zu langsam, beide verlieren den Überblick, zu hektisch. Das reicht dann nicht in diesem extrem harten Klassenkampf. Gideon Jung und der kleine Jan Gicic, das ist keine Doppelsechs, das kannst du nicht machen. Die hatten ja Glück, dass sie gegen Köln gespielt haben, die spielerisch ja auch nicht sehr viele Lösungen haben, weil die ja selber noch sehr, sehr verunsichert sind. Wenn die gegen ein Köln aus der vergangenen Saison gespielt hätten, ja, dann hätte es wahrscheinlich 4, 5, 6 Mal gefackelt und hätten sich alle angeschaut und gesagt, okay, komm, wir melden uns hier ab. Der Einzige, der da Fußball gespielt hat, versucht, Fußball zu spielen, war in meinen Augen Kostic, der halt ein paar Vorzüge hat, Schnelligkeit und Ballbehandlung. Herrn Hand schießt Standards aus der Hölle, das geht gar nicht.
Danke.
Die Ecken, da denkst du, der schießt die mit einem Luftballon oder so. Also das passt vorne und hinten nicht. André Hahn ist kein Mittelstürmer und wenn du 4 Mittelstürmer im Kader hast und André Hahn muss Mittelstürmer spielen, ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Das ist so.
So, Michael, jetzt darfst du da gerne mal widersprechen und sagen, warum der HSV so toll ist.
Nee, ich muss da total auch ansetzen, weil ich will keinem da irgendwelche Absicht unterstellen. Sie werden auch von der Einstellung werden sie schon auch immer hundertprozentig in das Spiel reingehen, auch wenn man es nicht sieht. Ja, aber es ist einfach eine absolute Blockade drin. Und ich gebe dem Frankie da auf jeden Fall 100% recht. Würde es noch ergänzen mit, ich habe das in den letzten Wochen, Monaten dann auch so verfolgt. Jeder kocht seinen eigenen Brei. Und will da nicht irgendwo, als Team stellt man sich dann eben schon was anderes vor, ja. Wir reden hier über Abstiegskampf, ja. Und es kann einfach nicht sein, dass man dann eben nur so mit daherläuft, sondern es muss kratzen, beißen, spucken, so wie es dann eben auch in den 90ern war, muss man das eben auch mit einbringen. Man muss dem Gegner eben auch sagen und zeigen, hör zu, bei der nächsten Aktion tut es eben noch mehr weh. Und das sind alles erfahrene Jungs. Aber die haben alle ein Kopfproblem. Die haben so eine Blockade in sich drin, die kein Trainer auf der Welt bis zum heutigen Zeitpunkt lösen konnte. Und das ist dann eben schade. Da tun mir dann eben auch Spieler leid, wie ein Ito und ein Arp, die dann in die Bresche springen müssen, haben einen sehr verunsicherten Kader vor sich. Und ja, Jungs, macht mal. Ja, Kostic dann auch immer nur, ja, ich sage mal so, wie er dann gerade Lust und Laune hat. Dann die internen Verbalaktionen, also man muss sich das ja mal auch, ich weiß nicht, ob jeder das Spiel dann eben auch sieht, ob man Mimik, Gestik der Jungs dann auf dem Platz sieht, aber da ist jeder mit dem anderen nur am Meckern und da kannst du die Leistung auch null bringen. Ich denke mal schon, dass man wieder an die guten Tugenden, alten Tugenden hinkommen muss, ja, über einen Kampf in das Spiel reinzukommen, und wenn es nicht schön aussieht, trotzdem ist ja immer wieder was drin. Ich schmeiß auch gerne 5 € oder 10 € in die Kaffeekasse rein. Aber das sind genau die Dinge, die du in dem Bereich, in dem Tabellenbereich brauchst du das. Und da kann ich nicht mitspielen wollen oder sonst irgendwas. Spieler auf Positionen aufstellen, die eben da nichts zu suchen haben, sondern ich brauche eine 6, die den Rasen frisst. Ich brauche eine Bombe oder so einen Bomber da vorne drin, der sich reinhaut ohne Ende, egal was für ein Ball kommt, damit auch die Abwehr von den gegnerischen Mannschaften wissen, oh, hier kommt aber wieder einer reingeflogen, dem ist alles scheißegal. Und dann komme ich nur auf eine Personalie, wenn wir dann nach England schauen, was der Lasogge da macht, weil er hier dann halt vom Hof gejagt worden ist, der eben aus meiner Sicht ein Spieler ist, der genau dann auch in diese Position reinpasst, muss ich dann mich fragen, warum gibt man den ab, wenn man keinen adäquaten Ersatz im Kader hat. Oder ich nehme den Jatta, der auch völlig unbekümmert dann auch ein paar Spiele gemacht hat, lass den auskotzen, bis er nicht mehr kann, und kann dann, wenn wir es dann irgendwo dann auch sehen oder auch hinkriegen, sagen, okay, jetzt gehe ich auf absolute Defensive und tausche den Jatta aus gegen einen defensiven Spieler. Aber nochmal, wir können da stundenlang drüber reden, wenn man sich dann auch die Verhältnisse oder Platzverhältnisse anschaut, wie das strukturiert ist, das ist null zu erkennen. Und da brauchen wir uns dann auch alle nicht zu wundern, wie das dann halt jetzt auch im Moment dann auch aussieht.
Wenn wir uns mal die letzte Rückrunde vor Augen führen, da hat der HSV unheimlich viele Spiele knapp gewonnen und auch knapp in letzter Minute noch die Tore geschossen. Das bedeutet, sie waren körperlich fit und sie müssen dann ja auch mental eine gewisse Fitness mitgebracht haben. Und am gleichen Trainer, im gleichen Stadion, unter den gleichen Bedingungen, also auch mit Abstiegsdruck, und hast du nicht gesehen. Frank, wo ist das alles geblieben? Wie kann sowas weggehen? Es hat sich ja im Kader eigentlich nicht viel geändert.
Die relativ gute Rückserie der vergangenen Saison hat natürlich auch damit zu tun, dass die Konkurrenz, die eigentlich sehr, sehr viel stärker besetzt ist, sehr, sehr viel schwächer gespielt hat, als man das annehmen konnte. Dazu zähle ich Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg damals auch noch. Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass Mannschaften wie der 1. FC Köln, wie Hoffenheim, okay, ist qualitativ besser, Freiburg einen deutlichen Schuss nach oben gemacht haben in der Rückrunde, dann eben auch der Hamburger SV, weil ich glaube, Gisdol da auch noch ganz gut gezündet hat, ein klareres Konzept hatte, vor allem ein personelles Konzept. Das hat sich ja dann letztlich völlig aufgeweicht, indem er Spieler wahllos fast in die Verbannung schickte und wieder zurückholte. Sowas tut einem Kader nie gut, weil man stellt sich dann Fragen, die man natürlich nicht laut stellt. Man stellt die sich leise, entweder zu dritt oder zu viert. Aber was übrig bleibt, ist immer ein schwindendes Vertrauen in den verantwortlichen Trainer. Und damit geht dann meist auch ein Leistungseinbruch einher. Und so erkläre ich mir das. Gisdol hat irgendwo widersprüchlich gehandelt. Das potenzierte sich dann mit ausbleibendem Erfolg und auch diese beiden, die 6 Punkte zu Beginn der Hinrunde konnten das dann nicht mehr ins Gute wenden, sondern im Gegenteil, es begann dann, glaube ich, eine Zeit der kompletten Selbstüberschätzung, und damit war das Schicksal eigentlich vorbestimmt. Was der Michel eben gesagt hat, fand ich ganz interessant. Der hat eigentlich ein Profil von Bernd Hollerbach abgeliefert, wo er gesagt, die müssen ganz altmodisch wie in den 90er Jahren Dreck fressen, der Rasen muss brennen, ich hätte jetzt gerne hier den dicken Kalli sitzen, dem würden noch ein paar Floskeln einfallen, aber der Holler ist, glaube ich, genau der Typ, der das den Jungs beibringen kann. Ich erinnere da an den Spruch mit dem Ball und dem Spieler. Einer von beiden kommt vorbei, aber nie beide gleichzeitig. Und ich denke mal, er wird versuchen, das den Jungs einzubimsen. Und gut, das ist natürlich karo einfach, aber vielleicht geht's nur so. Und ich glaube, das wird schon noch. Der HSV ist nicht zwingend ein Absteiger. Wenn du es schaffst, hinten den Block zu stellen und tatsächlich so eine Defensivstärke herstellst, dann kann das genauso zu überraschenden Erfolgen führen, wie jetzt beim 1. FC Köln, der ja auch aus der Defensive heraus gewinnt. Fußballerisch ist das ja auch jetzt kein Feuerwerk, dass die Geißböcke da abschießen. Und das kann so ein Bernd Hollerbach durchaus herstellen, glaube ich.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich hatte vor 4 oder 5 Wochen hatte ich den Tobias Escher von der Spielverlagerung bei mir im Talk und habe mich mit dem über die Taktik des HSV unterhalten. Und da sind der Titel war kein reines Bolzer-Team mehr. Er hat dem HSV bescheinigt, dass er sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Ist gut, das war nach den beiden Siegen gegen Stuttgart und Hoffenheim, die dann ja auch ein bisschen vernünftig nach Fußball ausgesehen haben. Aber muss der HSV, Michel, jetzt diesen Schritt, den ihr jetzt beide eben schon angedeutet habt, wieder zurückgehen, einfach hinten dicht machen, die Pfanne nach vorne bolzen und dann rauf mit allem, was geht?
Auf jeden Fall. Also Spiele werden nun mal hinten auch gewonnen. Klar brauchst du auch vorne ein bisschen Glück. Aber bleib doch hinten sicher. Ja, und vor allen Dingen mach nur deine Aufgabe. Es kann nicht sein, dass ein Papadopoulos dann anfängt, irgendwo zu meinen, er könnte dann der Spielgestalter dann nachher sein von hinten raus. Der soll den Ball gewinnen im Zweikampf und soll den direkt dann halt zur nächsten Station, Mittelfeld, Außenposition, dann eben auch weiterspielen. Und das sind doch einfach elementar wichtige Sachen. Mach deine Arbeit, wozu du eben auch nur imstande bist. Und dann hast du den Kreativen, dann kannst du den Haaren da hinstellen, du kannst einen,
aber nicht als Kreativen, ne?
Naja, aber nicht Haaren, Entschuldigung, ich meine
den Hand.
Ja, genau. Und das ist dann kann man dann irgendwo auch so eine leichte Struktur dann eben auch erkennen. Aber wenn da jeder meint, der kann dann den Ronaldinho spielen oder wie auch immer, das wollen die Leute draußen nicht sehen. Und das ist ja dann eben auch nochmal eine Geschichte, dass sich nach wie vor so viele Leute dann ins Stadion begeben, um dem Verein anfeuern, ihr letztes Hemd geben. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da am Volkspark los ist. Aber klar, da sind dann die Gemüter auch jetzt endlich mal durch und keiner möchte das mehr so haben.
Nun hatten wir zum Beispiel, ihr habt eben beide schon mal die Doppel-6 da angesprochen, die jetzt im letzten Spieltag zum zweiten Mal hintereinander Jung und Janjicic schieß. Man hat gerade Jung angemerkt, finde ich, dass er versucht hat zu führen und mehr zu machen, als er eigentlich kann. Es ist natürlich ein Kaderproblem, dass der HSV da keinen hat, den er da besser hätte hinstellen können. Wird das eventuell Sinn machen, da irgendeinen erfahrenen Spieler von vorne ein bisschen weiter zurückzuziehen, Frank? Wo würdest du da einsetzen? Oder müsste es dann Sakai wieder machen, der eigentlich ja auch mehr Außenspieler ist als Sechser?
Ja, schwer zu sagen. Also wenn ich mich recht erinnere, hat der Luis Holtby das schon mal gespielt. Als ballsicherer Fußballer, der auf einer Doppel-6 gespielt hat. Das ist wahrscheinlich einer, der, wenn er gut gelaunt ist, das auch ausfüllen könnte, weil er halt giftig sein kann, weil er auch übers Team kommt normalerweise, weil er auch als Klammer wirken kann auf dem Platz mit seiner Giftigkeit. Albin Ekdal ist sehr häufig verletzt. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, ganz klar, das kann man vorher nicht wissen. Das ist sicherlich eine Alternative. Salihovic mit Sicherheit nicht. Er ist dann auch nicht schnell genug.
Ja, genau.
Frankie, bei allem Spielwitz, was auch immer, ist ja alles gut und schön bei Holpri. Ich mag das auch, er hat so eine gewisse Art, die ist auch toll. Nur, wenn ich verbal innerhalb einer Mannschaft nicht vorankomme, dann bringt mir mein Standing im Team ja auch nichts. Ich muss reden, ich muss meine Außenspieler reinziehen, ich muss den Kontakt zu den Defensivspielern haben. Und wenn ich das einfach verbal nicht hinkriege, weil ich vom Kopf auch nicht so da bin, ja, dann ist egal, wen du da hinstellst, ne?
Hast wahrscheinlich recht, ja. Hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, dass die Schlüsselposition schlicht und einfach, was ich eben auch schon sagen wollte, es gibt keine Achse, ja. Es gibt nichts, an dem sich die anderen aufrichten können. Du brauchst ja normalerweise eine Achse aus einem sicheren Torwart, einem Chef der Verteidigung, dann einer standfesten Sechs und vorne ein Kracher im gegnerischen Strafraum. Wenn du das hast, kannst du da drumherum kannst du das ganze Fleisch gruppieren, aber kannst ja beim HSV mittlerweile durchgehen, wen du willst. Der Bollersbeck war enteiert, hat der Madenia schlecht gespielt. Der Papadopoulos, da hast du das Gefühl, der spielt eine altgriechische Tragödie mit seinem Pathos, den der da am Dach legt. Das Mittelfeld, haben wir drüber gesprochen, das wackelt. Und ich bin ganz sicher, die Kölner hätten am Samstagabend sehr viel mehr Respekt vor einem Bobby Wood gehabt, als es dann vor denen hatten, die zentral da rumgeturnt sind. Wo ja auch keiner hinterherkommt. Das passiert ja alles nicht. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie einer sagen kann, die hätten sich taktisch weiterentwickelt. Da gab es ja kein Nachrücken, da gab es keine Verlagerungen. Ich glaube, der Tobias Escher meinte wahrscheinlich, dieses Gegenpressing, das gegen Hoffenheim, glaube ich, beim 2-0 sehr gut geklappt hat, wo die natürlich dann auch riesengroßes Glück hatten, diese Tore dann zu machen, die machst du ja auch nicht jeden Tag. Da hat das Gegenpressing halt sehr gut geklappt und die Hoffenheimer haben keine Mittel gefunden, das zu überspielen. Weiterentwickelt hat sich da außer der Tragödie eigentlich nichts.
Aber ist euch vielleicht aufgefallen, und da bin ich leicht aufgeschreckt in dem Spiel gegen Köln. Einmal hat man es überragend gemacht, wie man dann auch abseits gespielt hat. Es war noch in der ersten Halbzeit. Da ist man dann wirklich komplett einmal vorgerückt. Dann kam der Pass von den Kölnern und dann stand, glaube ich, Tirode dann eben noch auf Abseits. Hat man dann mal ganz
gut. Ja, ich bin sicher, rudimentär ist das alles noch vorhanden. Ne? Das lief ja, ja, weil es ja auch mal besser gelaufen ist. Ja,
genau.
Aber was du eben gesagt hast mit der Blockade, das verhindert eben eine Leistung in Konstanz, ne? weil sie kriegen es nicht mehr vom Kopf in die Füße gelenkt. Das dauert einfach zu lange. Oder wenn ich mir, du hast eben gesagt, Sven, glaube ich, so ein Gideon Jung, der zu viel machen muss. Ne? Wenn du siehst, wie unmotiviert brachial der in den Höger reinfliegt, dann kannst du ja froh sein, dass der nicht vom Platz fliegt. Natürlich ist es eine rote Karte. Und dann ist das Spiel wahrscheinlich schon deutlich früher entstanden. Das ist halt das, was einem Abstiegskandidaten passiert.
Ja, das ist ja auch gerade das, wo wir jetzt gerade an dem Punkt sind. Und bei dieser Analyse ist ja bloß die große Frage, wie können wir das schaffen oder wie kann Hollerbach das schaffen, innerhalb der wenigen Zeit, die er jetzt hat, da wieder so ein bisschen mehr Substanz reinzukriegen und ein bisschen mehr System reinzukriegen. Aber das besprechen wir, lieber Frank, erst nach dem nächsten Break.
Der HSV hat immer noch 3 Punkte mehr als Köln, ne?
Ja. Und wir besprechen gleich nach dem nächsten Break, wie das jetzt weitergeht. Und da muss ich euch noch einmal kurz dies Tennis ans Herz legen, weil Daily Down Under ist momentan unser täglicher Podcast über die Australian Open mit meinen Kollegen Andreas Thies, dem alten HSV-Fan, und Philipp Joubert. Und das ist wirklich hörenswert. Hört da mal rein.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten. Umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Hallo zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Wir haben's versucht, den HSV jetzt zu analysieren. Einmal als Verein, einmal kadertechnisch. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was soll der gute Bernd Hollerbach machen in der kurzen Zeit, um da so ein bisschen Substanz wieder reinzukriegen? Und diese Frage, die werde ich jetzt meinen Gästen Michel Dinsey und Frank Lusem stellen, die zum Glück immer noch da sind, weil ich habe nämlich jetzt momentan keine Ahnung. Michel, die Attribute von Bernd Hollerbach haben wir schon im Anfangstake so ein bisschen rausgestellt. Hat er mehr zu bieten? Ist er auch ein Taktikfuchs oder siehst du ihn mehr wirklich als Motivationsmonster, die Spieler wieder richtig heiß machen, dass sie halt diesen Dreck fressen, wie man das so schön sagt?
Ja, sowohl als auch. Also er hat es ja zwar jetzt nicht in der Bundesliga, aber auch unter Felix Magath, da hat er auch einen extremen Anteil ja auch dabei gehabt, dazu gehabt als Co-Trainer. Aber es nützt ja alles nichts. Du kannst jetzt die beste Taktik auf dem Feld bringen, wenn du die Spieler nicht so weit hinkriegst, dass sie es dann eben auch verstehen, umzusetzen. Wenn im Training eben auch einfache Sachen gemacht werden. Wenn die Viererkette, die muss einfach stehen, da muss der eine sich auf den anderen verlassen. Und das ist eben die Kunst, den Jungs das so zu vermitteln, zu sagen, ey, auch wenn mal einer durchläuft, aber dann musst du eben auch da sein. Ihr müsst miteinander reden. Wenn du links überlaufen wirst, dann muss der Innenverteidiger rüberschieben und die ganze Kette schiebt sich rein. Das muss eben auch sichtbar, aber auch spürbar sein. Und wenn du mit der Sache erstmal anfängst, dass der Verbund zum Mittelfeld, zum Sechser, zum Offensiven, der dann auch defensiv spielen muss, die Stürmer sich auch mit rein, dass du halt ein schöner Block bist, wenn sie es verstehen, dann glaube ich schon, dass der HSV oder das Hollerbach der Truppe das dann eben auch so verklickert, dass sie es dann eben auch umsetzen. Alles andere, jetzt über irgendwelche Taktiken, sonst irgendwas zu sprechen, das wäre ein Husarenritt und würde gerade, was da für ein Programm jetzt, die nächsten vier Spiele, das hat es in sich. Das kann dann aber auch mal ganz, ganz brutal nach hinten losgehen und dann ist der HSV dann Tabellenletzter. Ne? Also ich meine, wir vom Millertor, wir würden uns natürlich freuen, denn das Derby nächstes Jahr zu haben, aber das wollte ich jetzt auch gar nicht so erwähnen.
Hast du aber. Ich glaube, ich muss dich jetzt auch so ein bisschen hassen dafür. Frank, diese Attribute Hollerbachs, ich weiß nicht, ob ihr das geschafft habt, euch die PK vorhin anzugucken mit ihm. Er war sehr, sehr geradlinig, keine großen Floskeln, auch nicht vom ehemaligen Erfolg des HSV, wie das ja seine Vorgänger häufig gemacht haben, sondern einfach nur fokussiert, Ärmel hochkrempeln und so weiter und so fort.
Genau.
Wie man ihn kennt vom Platz, wie du vorhin gesagt hast, entweder Ball oder Spieler, nicht beide zusammen, das jetzt wirklich noch eine Erfolgsaussicht oder ist es das vielleicht sogar das Einzige, was eine Erfolgsaussicht momentan beim HSV hat?
Ja, da bin ich bei dir. Ich denke, er hat zwei wichtige Dinge angesprochen. Das war einmal sprechen. Es müssen Gespräche geführt werden, weil ich glaube, über Gespräche kannst du die Stimmung positiv beeinflussen.
Ja.
Das wird er können, glaube ich schon. So sehe ich ihn auch noch vor mir als Spieler, der mitgerissen hat, der versucht hat, anderen auch einen Weg zu zeigen. Und dann das nächste Wort war zusammen. Zusammen frühstücken, zusammen trainieren, zusammen Mittagessen, zusammen trainieren. Wenn er diesen Zusammenhalt in die Truppe reinkriegt, dann wird es auch irgendwann auch fußballerisch wieder besser. Weil eins ist ja klar, die sind ja alle perfekt ausgebildet. Wir brauchen ja nicht darüber zu reden, dass da laufen ja keine Hans Würste rum. Das sind ja alles tolle Fußballer, die eine Menge Kohle dafür kriegen, was sie da machen. Man muss schnellstens rausfinden, was los ist, warum die diese Blockade haben, über die der Michel auch eben gesprochen hat, warum die schlecht sind. Und dann langsam versuchen, es besser zu machen. Ob dann die Zeit noch reicht, das weiß ich nicht. Was ich weiß ist, die Konkurrenz wird nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist ganz klar. Das sieht zwar so aus im Moment bei den Kölnern, aber ich bin ziemlich sicher, es wird nicht so bleiben. Der HSV wird auch da nicht automatisch absteigen, wenn die Kölner Augsburg schlagen und Hamburg in Leipzig oder gegen Leipzig verliert.
Ja.
Das ist schon. Ja, es ist spannend zu sehen, aber es ist auch irgendwo dieses Karo einfach.
Ja.
dass er jetzt spielen muss und da kann vielleicht was draus werden. Doch, mit diesen einfachen Mitteln muss man das jetzt angehen.
Gehen lernen, bevor man zu laufen lernt, oder so könnte man das nennen. Michel, ist bei diesen ganzen Gesprächen, der Bernd Hollerbach kommt ja so ein bisschen einsilbig daher. Ist ja also jetzt nicht derjenige, der hier die schönen Worte vom Baum pflückt, sondern er ist ja eher der geradlinige Typ. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil jetzt in dieser Situation, dass du den Leuten wirklich so ganz gerade ins Auge guckst und den nicht gesprächsmäßig überforderst?
Hey, die Jungs, die haben ja schon alles mitgemacht, ja. Und ich glaube eben schon, dass du einfach ganz knallhart auch es ansprechen musst. Ja, und vielleicht hat es immer noch der ein oder andere nicht verstanden. Es kann ja auch sein, ja, dass er dann meint, ja, das werden wir schon irgendwie wuppen. Aber ich finde die Gradlinigkeit sowohl als Menschen vom Holler, eben aber auch als Trainer. Er ist ja nicht umsonst auch mit Würzburg, hat da eine sehr gute Bilanz im Aufstieg dann gehabt. Das ist ja auch nicht alles von umsonst gekommen, ja, sondern er arbeitet auch sehr hart daran. Sein Vorreiter oder sein Mentor Felix hat es ihm ja auch vorgemacht, Magat. Und deswegen, es geht nur das Einfache. Ne? Einfache Spielzüge, Laufwege und nichts Kompliziertes. Weil alles, was jetzt nochmal irgendwie überdacht werden muss, da kommen die nicht mehr aus dem Sumpf heraus. So würde ich es machen. Und dann kann es was werden, wie es schon erwähnt worden ist gerade, ja. Genau.
Ich habe da immer noch so ein bisschen dieses Sammer-Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt, in Freiburg, wo der Sammer so auf den HSV eingedroschen hat, dass die Bälle zu leicht herschenken und zu einfach spielen. Aber genau das muss jetzt ja anscheinend wieder der Weg sein. Also zurück zu diesem, man muss sich jeden Ball bolzen, aber wirklich einfach nach vorne spielen. Frank, wenn du jetzt noch mal wenn wir jetzt noch mal den Bogen ziehen wollen zur Vereinsführung, wie muss sich jetzt die Vereinsführung verhalten, um da ihr Schärflein zum Gelingen dieses Husarenritts Klassenerhalt noch mal beizutragen? Kann das so weitergehen? Wir wissen, dass jetzt Bernd Hoffmann in der MV sich zur Wahl stellen will, obwohl der EV, der eingetragene Verein, natürlich nicht viel bei der HSV Fußball AG zu sagen hat. Aber trotzdem macht er das ja auch nicht aus Jux und Dollerei. Wie siehst du das? In dem Umfeld Hamburg, kann das sowas was werden?
Die beste Vereinsführung ist natürlich immer die, von der du nichts hörst, nichts siehst, nichts liest. Weil die werden immer dann gefragt, wenn es mies läuft, und tun gut daran, sich zurückzuhalten. Normalerweise täten gut daran, wenn nicht im Erfolg sonnen etc. Das alles sorgt für böses Blut im Verein, für Missverständnisse, für fehlendes Vertrauen etc. Herbert Bruchhahn ist eigentlich, also wahrscheinlich mit der erfahrenste Funktionär, den wir in der Bundesliga haben. Mhm. Aber er merkt natürlich auch, dass er an einer Station angelandet ist, wo er so nicht mit gerechnet hat. Oder das ist ja auch eine Menge, was da auf einen einprasselt und ist für einen gar nicht mehr zu packen. Mhm. Und er hat sich mit Jens Todt jemanden an die Seite geholt, der, also ich sag's jetzt mal vorsichtig, ziemlich wenig Erfahrung hat und mir jetzt auch nicht immer sehr glücklich in seinen Äußerungen und Entscheidungen vorkommt. Ich fände es am besten, wenn sich jetzt diese Mannschaft eine Wagenburg-Mentalität verschafft mit ihrem Trainerteam, mit dem neuen Trainerteam. Alles andere Heribert Todt alle außen vor lässt, kein Wort mehr von Kühne oder sonst irgendwen, sondern sich darauf fokussiert, was jetzt nötig ist, und das spielt sich zwischen diesen beiden Toren ab, die da auf dem grünen Rasen stehen, und alles andere, auf gut Deutsch gesagt, arschgeleckt, brauchen wir nicht, hilft uns nicht, kein Wort hilft weiter. Das Einzige, was weiterhilft, ist, sich darauf zu besinnen, dass du jetzt hier fighten musst wie ein Kesselflicker.
Michel, du hast das nämlich vorhin ja angesprochen mit Bernd Hoffmann und hast ihn gelobt. Ist das jetzt aber eigentlich, ist gut, die Statuten sehen es natürlich vor, dass jetzt im Februar Neuwahlen sind, aber ist es jetzt nicht eigentlich die Unzeit für Wahlkampf?
Ja, natürlich, aber wir dürfen nicht in die Richtung kommen, dass wir sagen, es ist jetzt hier so ein Eigeninteresse. Ich glaube schon, dass der Bernd alles andere will, um sich jetzt so zu positionieren, dass alle sagen, ah, super Bernd, du bist wieder da. Nein, ich glaube, er beschäftigt sich Tag und Nacht mit den Gegebenheiten. Mhm. Und ich glaube auch, dass hinter den Kulissen auch er dafür sorgen wird, dass gewisse Herrschaften in der Öffentlichkeit dann eben auch nichts mehr sagen. Wir haben es vorhin angesprochen, die Mannschaft soll zusammensitzen, muss miteinander reden, Sachen aus der Welt schaffen, dass man sich zumindest auf dem Platz eben doch liebt, ja, so nenne ich das einfach mal, aber was sie dann außerhalb des Platzes machen, wenn sie natürlich zusammen sind, sollen sich auch noch lieben und wenn sie dann nach Hause fahren, dann können sie von mir aus auch hassen, das ist wurscht. Und ich glaube, ähnlich sollte es eben auch oben sein, ne? Wenn natürlich so eine Vorgabe kommt, dass da auch jeder sagen darf, was man will, dann kommt einfach auf längere Zeit und wir reden über 5 Jahre in so viel Unruhe eben auch rein und ich glaube, dass der Bernd eben auch das Händchen hat, mit einigen Herrschaften da so zu sprechen und zu sagen, hey, hör zu, jetzt ist mal hier auch Sense und wir konzentrieren uns und lassen auch nur noch Trainer reden, Sportdirektor soll was sagen und alle anderen halten sich wirklich zurück, keine Maulwürfe mehr und, weil das ist für den HSV einfach tödlich und sollte das nicht abgestellt werden, dann geht's in die zweite Liga.
Merkst aber selbst, was du jetzt sagst, ne? Mit keinem Maulwürfe in Hamburg oder so. Das ist ja, ich habe es bei mir immer auf dem Rasen versucht. Das klappt auch nicht. Also
ist schwierig natürlich, aber man muss ja irgendwo Ansätze finden, ja, und auch klare Ansagen machen. So, ja, und wenn es dann eben dazu kommt, dass man dann was sagt, dann dürfen eben nur die Beschäftigten oder die Hauptverantwortlichen, denn in dem Fall Trainer, Sportvorstand oder Sportdirektor, ja, sollen dann eben den Mund aufmachen. Alles andere bringt der Situation für den Verein einfach nichts. Klar, ein Maulwurf ist immer schwer, dann aus der Welt zu schaffen.
Da widerspricht also, ja auch
kein. Was ich jetzt noch dramatisch fände, wäre, wenn du jetzt noch einen Wahlkampf ausfechten willst, genau, auf dem Rücken des Clubs, der ja ohnehin, glaube ich, ich habe das beim Sebastian so gelesen, beim Kai Schiller auch, der ohnehin damit zu kämpfen hat, dass die Fans sich langsam von ihm abwenden, zumindest stimmungsmäßig von ihm abwenden. Du, in Köln macht der Express ein Riesending, Hashtag MachetFC, und versucht gerade die ganze Stadt stimmungsmäßig hinter den Tabellenletzten der Bundesliga zu bekommen. Und in Hamburg ist die gegenläufige Entwicklung. Und dann denke ich, dann wird es schwer, auch für einen wie Bernd Hollerbach, da noch diesen Funken zu entzünden. Ja. Und wenn da sich noch irgendwelche Anzugträger, ob die jetzt Jens Meyer oder Bernd Hoffmann oder wie auch immer heißen, wenn die sich jetzt da noch anfangen, via Öffentlichkeit über den HSV auszulassen, ja, dann nach Matthias, dann wird es aber düster.
Es ist natürlich die Situation in Hamburg eine andere als die in Köln, weil wir haben es ja alle schon gehabt. In den ganzen Relegationsjahren haben wir es ja gehabt, wo alles große Zusammenhalt war in der Presse, im Verein, mit den Fans und so weiter. Ich glaube, da gab es wenige größere Zusammenhalte als das in diesen Jahren. Und wir sind alle müde. Wir sind schlicht und ergreifend müde jetzt nach 5 Jahren, 6 Jahren Abstiegskampf, wo du immer wieder enttäuscht wirst und immer wieder auf die Schnauze kriegst, sagst du natürlich auch irgendwann mal, ja, leck mich an die Füße, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
Dann muss es wohl so sein, ja.
Ja, und dann muss es irgendwann mal
so sein. Aber wenn wir dann auf den Punkt kommen, ne, müde, klar, der Fan ist müde, aber ich meine, andere Vereine machen es doch auch vor. Die holen sich Spieler aus der zweiten Liga. Ja. Ja, nein, beim HSV muss es dann eben so sein, dass man dann halt über den Teich fliegt und dann halt für viel Geld sich Spieler ranholt. Dann braucht man eben auch seine Zeit, bis das dann eben auch alles hier so einigermaßen dann läuft bei dem Spieler. Das ist Zeit, die man einfach auch nicht in dem Geschäft hat. Ja, und das verstehe ich nicht. Andere machen es vor, sie holen sich dann von 2, 3 Zweitligisten dann eben die Spieler. Schalke 04, ne, hat das ja jetzt auch gemacht, natürlich auch super Glück gehabt. Burgstaller da vorne drin. Aber Schöpf. Hier ist Schöpf und Teichert, ne, auch noch und Schlag mich tot.
Alles, was so in Nürnberg rumrennt.
Ja, so, aber hier bei dem Verein ist es dann eben so.
Ja, es ist ein brasilianischer Goldmedaillen gewesen sein und heute weiß man gar nicht mehr, in welcher Sportart der die Goldmedaille
ist. Naja, ist gut, also Douglas Santos in letzter Zeit, muss man sagen, spielt ordentlich. Nicht doll, keine Stütze, aber für einen 21-jährigen Brasilianer, oder 23 ist er jetzt, glaube ich, ist das in Ordnung. Und Wallacy ist halt dieser Wahnsinn der Brasilianer, wenn die Frau dann schwanger wird.
Das gesamte Paket, weißt du, also ich will es jetzt nicht auf die beiden dann halt.
Nein.
Die Kaderzusammenstellung passt so einfach auch nicht und du musst jetzt eben das Beste draus machen.
Da war ja eine ganz andere Geschichte jetzt im Sommer. Ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt mit dieser Strutkühne-Geschichte, wo dann die ganzen Strutschößlinge bessere Verträge und überhaupt Verträge gekriegt haben. Und Gisdol ist ja auch, ist ja vollkommen egal. Das ist im Sommer gewesen und es ist unglücklich gelaufen und da sollte man jetzt auch möglichst, also nicht mehr drauf rumreiten. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Liga gucken, Frank, wo sind denn die Kandidaten, die der HSV jetzt noch überholen kann? Gesetzt den Fall, dass es jetzt mal ein bisschen besser läuft. Die Kölner, sagen wir mal, lassen wir es mal jetzt gedanklich mal hinter uns. Aber sind das jetzt die Werderaner, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg, die da unten stehen? Was siehst du da? Wo siehst du die größte Gefahr, dass eine Mannschaft noch nach unten reinrutscht?
Also ich glaube, alles, was hinter Freiburg ist und damit Wolfsburg, Stuttgart, Mainz, Werder, klar sowieso, alles, was hinter Freiburg ist, wird in meinen Augen in den kommenden Wochen durchs Fegefeuer gehen müssen. Und ich glaube nicht, dass es ein Dreikampf um Platz 16 wird, sondern ich glaube, das gibt einen Fünfkampf, weil ich Stuttgart diese Substanz nicht zutraue, die man braucht, um wirklich diese komplette harte Rückrunde schadlos zu überstehen und Mainz ebenso wenig. Deshalb da ist genug Material da, das überholt werden kann, wenn man sich irgendwie berappelt, muss es nicht zwangsläufig der Abstieg sein.
Michel, und dann ist er normalerweise ja immer noch so um diese Jahreszeit einer, der da unten reinrutscht, der jetzt noch überhaupt nicht mit rechnet. Also der HSV ist es nicht, die rechnen mittlerweile damit, also das kann ich dir verbriefen. Wer ist das? Sind das deine Herthaner oder ist das
ein Opfer?
Ja, hallo? Ich muss ja auch nun, nicht nur ich kriege auf die Schnauze, du ja vielleicht auch mal ein bisschen. Nein, also wer ist das? Also siehst du da noch eine Mannschaft, die gefährdet ist?
Ich habe hier ins Abseits gegeben, nein. Also ich komme nur ganz kurz nochmal auf den HSV zurück.
Gerne.
Die sollten halt es nicht tun, sich an irgendeine Mannschaft vorsichtig zu orientieren, weil dann bist du schon verloren. Das ist schon mal Fakt. Wer denn dann nachher der Hund rein, da bleibe ich halt auch bei Frankie, das ist so eng, einer von den fünf Mannschaften, der da gerade noch 20 Punkte hat, klar werden sich gegenseitig da die Punkte schon noch nehmen, rutscht da rein, natürlich meine Hertana, ich komme auf keinen Fall da unten rein, Freiburg denke ich auch nicht, weil Streich macht einen unfassbar geilen Job. Das ist für mich aber auch schon wieder so der Trainer des Jahres, neben natürlich Don Jupp. Aber es ist so eine schwierige Prognose jetzt hier abzugeben, wer da unten reinrutscht. Auf jeden Fall Hertha ist es nicht.
Gut, dann will ich dich da mal entlassen aus dieser schwierigen Nummer. Entlassen möchte ich euch beide auch aus dem HSV-Talk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch drüber zu reden. Ich fand es auch ganz schön, dass wir jetzt so ein bisschen fernab der Emotion mal uns über den HSV unterhalten konnten, weil gerade in diesen Tagen ist es natürlich schwer, das mit den HSV-Fans so hinzubekommen. Selbst ich musste mir ja ein paar Mal auf die Zunge beißen, wenn ihr dann so dem HSV jegliche Qualität abgesprochen habt, dass ich da nicht irgendwo dazwischen laber. Aber ich habe das hingenommen wie ein Mann und nur so können wir das ja auch in Hamburg schaffen, aus dieser Situation rauszukommen. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Frank Lusem @Frankie1960 und bei Michel Mazingudinze @Mazingudinze bei Twitter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und vielleicht hören wir uns ja mal zu etwas besseren Zeiten wieder hier im HSV-Talk auf meinsportradio.de. Tschüss, ihr beiden.
Gerne. Tschüss. Ciao.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Moin. Moin.
Hast du das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.